Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Was ich jetzt sage, mag Sie bitte locken oder vorwarnen, ganz wie Sie wollen. Leben und Tod werden heute bei uns viel Platz bekommen. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen plakativ, Leben und Tod, aber es ist ja schon so, der Tod, der wird in unserer Gesellschaft gerne etwas ausgeblendet oder verkürzt, dargestellt, wahrgenommen. Man versucht es auch vielleicht ein bisschen, naja, wegzudrängen oder dran vorbeizugucken, kann ich auf jeden Fall von mir sagen. Mein Plus Eins heute, die kriegt regelmäßig mit, wie beides gleichermaßen zu unserem Schicksal gehört. Denn sie arbeitet in einem Bereich, in dem Leben und Tod sichtbarer und enger nebeneinander liegen als sowieso schon. Auf Intensivstationen nämlich. Aktuell ist es hauptsächlich eine Corona-Intensivstation hier in Berlin. Ich sage Hallo, Janett.
Hallo Utz, freut mich da zu sein.
Ja, schön, dass du bei uns bist. Du bist nicht wirklich bei uns, du bist gerade zu Hause auf deinem Sofa oder wie können wir uns das Setting bei dir ungefähr vorstellen?
Ja, tatsächlich sitze ich gerade in meinem Schlafzimmer an meinem Arbeitsplatz, der in einem sehr schönen, hellen Erker eines Berliner Altbaus steht und genau, hier sitze ich.
Das klingt komfortabel. Wir sind aus bekannten Gründen nicht gemeinsam in einem Studio. Das ist einfach auch aktuell hier die Standardsicherheitsvorkehrung bei uns auch. Aber wie ist es eigentlich bei dir privat, habe ich mir überlegt. Du bist Krankenschwester, die wirklich regelmäßig einfach mit Corona-PatientInnen zu tun hat. Ist es nicht so, dass irgendwie liebe Freundinnen von dir sagen, du, ich kann leider noch nicht mal mit Maske mit dir spazieren gehen. Mir ist es irgendwie gerade nicht so danach.
Naja, ich muss sagen, es gibt beides. Ne? Also ich habe Freunde, die tatsächlich doch so ein bisschen, ich will es schon sagen, paranoid sind und sagen, hey, pass auf, sei mir nicht böse, lass uns FaceTime machen, lass uns quatschen, lass uns telefonieren, alles kein Problem. Aber ich habe gerade so ein bisschen Sorge. Das ist aber nicht der überwiegende Teil meines privaten Freundeskreises, muss ich sagen. Aber was ich halt auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich vor kurzem erst erlebt hatte, bei mir in Schöneberg gibt es das Mehlstübchen, wo ich regelmäßig mein Lieblingsbrot kaufe und auch hin und wieder einen Schnack mit der Bäckerin habe. Und ich bin dann halt dort reingegangen und sie lamentierte so ein bisschen darüber rum, so, der hat schon wieder keine Maske getragen und ich habe da ja wirklich Angst vor. Und ich war Zustand nach Nachtdienst und habe auch wirklich nicht mehr weit gedacht und meinte, ja, ich meine, das erlebe ich jeden Tag. Ich meine, wir haben auch Maskenverweigerer auf Station. Und dann meinte sie, ging Schritt zurück und meinte, Maskenverweigerer auf Station? Und dann meinte ich, ich arbeite ja auf einer Intensivstation mit schweren Covid-19-Fällen. Und da stockte der Atem gefühlt so ein bisschen. Und ich weiß nicht, es war wirklich kurze Stille. Und ich wurde dann auch kurzzeitig wach und dachte mir, hoppla, ich glaube, voll ins Fettnäpfchen getreten.
Die wusste gar nicht, was du beruflich so unternimmst.
Nein, wusste sie nicht. Also wir kannten uns vom Brot- und Brötchenkauf quasi, hatten immer mal so ein bisschen über die Nachbarschaft gesprochen, aber gar nicht darüber, was ich beruflich mache. Da rutscht es mir so raus morgens schon eigentlich.
Und die ist dann hinter den Croissants in Deckung gegangen oder hat sich das schnell wieder entspannt? Ihr hattet ja beide Masken auch auf.
Ja, genau. Also es war kurze Stille, muss man sagen. Und so ein bisschen wurden die Augen größer. Aber dann kamen doch tatsächlich Nachfragen. So, sagen Sie, ist es denn wirklich so schlimm? Und da näherten wir uns dann wieder an. Und ich konnte ja, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen in ihrer Panik helfen, runterzukommen tatsächlich.
Mhm. Ne? Und sie ein bisschen informieren über das, was du da so erlebst.
Informieren, genau. Und ich muss sagen, das ist natürlich auch was, was viel Angst nehmen kann. Ja? Also es ist eine schlimme Situation, keine Frage. Aber die ganze Flut an Informationen, die es so gibt über alle Medientypen, über alle Kanäle, die wir so kennen, sorgt natürlich für große Verunsicherung und das hat sich dann entspannt, ja.
Vielleicht darf ich noch über dich verraten. Du kommst aus Berlin, du hast gerade schon dein Schöneberg erwähnt, da bist du groß geworden und jetzt wieder gelandet. Du bist Ende 20 und wenn du nicht gerade mit uns telefonierst oder recht intensiv arbeitest, dann kann man dich eigentlich bei sehr vielen Dingen erwischen. Beim Malen, beim Fotografieren, du machst gerne Sport, Freunde sind wichtig. Und was du auch machst, ist, du organisierst so Stammtische bei euch auf der Arbeit, wo dann sozusagen vom Oberarzt bis Pfleger und so weiter, also sozusagen die ganze Crew antanzt.
Ja, ich muss sagen, es war so eine alkoholisierte Idee, die ich mit einem unserer Oberärzte auf einer Weihnachtsfeier hatte.
Wir müssen uns mehr sehen.
Ja, so in etwa. Es ging quasi eher in die Richtung, dass man gesagt hat, okay, es sind schwierige Zeiten immer. Ne? Also egal ob Corona, nicht Corona, die Intensivstation, auf der wir arbeiten, ist schon hart. Und man braucht irgendwie vielleicht auch mal dieses Ventil in einem ja, doch schon privateren Setting, dass man sagt, okay, man hat Raum, über Arbeit ein bisschen zu reden, aber man hat auch Raum, seine Kollegen vielleicht besser kennenzulernen, da wo Bedarf ist, da wo man eventuell Lust hat. Und fanden diesen Gedanken halt schön, weil es gerade auch in so einer Situation war, wo viel Frust bei uns auf Arbeit war, war dieses Teambuilding quasi die Idee, die dann dahinter steckte, dass man halt versucht, ein bisschen Lockerheit zu schaffen und dass man trotz der ganzen Belastung und dem Frust, den man hat, halt eigentlich super froh darüber sein kann, so ein tolles Team um sich zu haben. Und in gewisser Weise, ja, zelebrieren wir das denn monatlich einmal, was ja jetzt gerade leider nicht geht. Und ja, es sind immer super nette Abende mit ganz unterschiedlichen Stimmungen. Und ja, es gibt so die Leute, die halt wirklich jeden Monat dabei sind. Das gibt dann halt auch immer noch mal eine ganz andere Bindung tatsächlich, aber wir sind da immer ganz offen und man kann kommen, man kann gehen, man kann sprechen, worüber man will. Das ist ja eine ganz entspannte, lustige Atmosphäre und ja auch eine feuchtfröhliche oft.
Es gibt viele Dinge, über die ich gerne heute mit dir sprechen will. Unter anderem auch darüber, wie Corona deine Arbeit und dein Leben in den letzten Monaten verändert hat. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Und obwohl wir den Abstand wahren, werden wir, glaube ich, deiner Arbeit und dem, was du auf der Intensivstation machst, heute sehr nahe kommen. Danke, dass du da bist, Janett.
Gerne.
Wenn man ans Krankenhaus denkt, dann haben ja einige vielleicht ganz eigene Erinnerungen an diesen Ort. Intensivstationen haben jetzt nicht alle persönlich erlebt und viele werden das dann auch nicht erinnern, wenn sie es denn getan haben. Aber also wenn ich jetzt mal bei mir so krame, dann hat man ja so schnell so Bilder im Kopf, auch vielleicht von Filmen oder Dokumentationen. Da sind dann viele Geräte und Schläuche und die stehen um die Patienten und es piept und schnarrt und rasselt. Janett, wie würdest du denn Eindrücke und Atmosphäre auf einer Intensivstation zusammenfassen?
Also jetzt so ganz allgemein, völlig Corona-unabhängig. Es ist eine immense Lärmbelastung. Man ist quasi permanent, ja, man ist schon permanent in Alarmbereitschaft. Es kann nämlich wirklich diese, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber diese Totenstille geben, ja, wo wirklich gerade mal Ruhe ist. Und dann aus dem Nichts kommt es wie so eine Welle und geht einfach los. Und ja, es ist doch so wellenförmig, aber überwiegend hohe Wellen. Ja, da kann man
Und
sich das
du
vorstellen.
kümmerst dich um 2 bis 3 Patienten so in der Regel. Wie hat Corona da eure Arbeit jetzt auch nochmal verändert?
Also meine Erfahrung jetzt gerade in der zweiten Corona-Welle ist die, dass die Patienten deutlich schwerere Verläufe mit schlimmeren Komplikationen erleben, deutlich instabiler sind, was es manchmal auch erfordert, dass man, wenn man sich eingekleidet hat, diese Schutzkleidung, manchmal auch echt 8 Stunden in einem Zimmer ist und nicht rauskommt. Das ist nicht der Regelfall, aber das gibt es. Und das ist natürlich eine immense Belastung, ne? Man macht keine Pause, man trinkt nicht, man isst nicht. Und am Ende des Dienstes denkt man sich so, wow, ich existiere noch. Ich lebe noch.
Aber was musst du mit den Patienten machen oder wie kannst du sie unterstützen?
Was für mich vor allem auch besonders bitter ist derzeit, ist, dass ich gefühlt mehr Maschinenpflege betreibe als Menschenpflege. Ja? Also wir haben, es ist nicht unüblich, dass wir auf einen Patienten 4 Maschinen haben, also Ersatzverfahren, eine Ersatzlunge, ja, weil die so schwer erkrankt sind von der Lunge her, auch ein sehr sensibles Verfahren, Ersatzniere, Beatmung und am besten noch ein Gerät, was die Beatmung erweitert, ja, was die Beatmung unterstützen kann. Und das ist so viel Technik, es gibt so viel zu überwachen und zu prüfen, dass man eigentlich, ja, dass ich mich derzeit eher wie ein Maschinenpfleger fühle und nicht wie ein Gesundheits- und Krankenpfleger mit menschlicher Arbeit, ja, in Bezug auf Menschen.
Du schildertest vorhin es ist manchmal ganz ruhig und manchmal kommt es in Wellen. Das klang so dramatisch. Ist dir in letzter Zeit mal sowas passiert, dass du sozusagen während deiner Pflegesituation dann in so eine Alarmsituation gerutscht bist?
Ja, da gibt es eine Situation, an der ich heute auch noch so ein bisschen knabbern muss, muss ich sagen. Also die Situation war folgende, dass ich halt in einem, ja, sehr, also man muss schon sagen, hochintensiven Zimmer war. Ja, 2 Patienten mit Fülle an Ersatzverfahren. Und da hatte ich einen Patienten, den ich pflegen wollte und daraufhin auf die Seite lagern musste mit einer Pflegekraft zusammen. Und beim Drehen des Patienten auf die rechte Seite hatte sich quasi, also dieser Patient war auch vollkommen abhängig von seiner Ersatzlunge, also ECMO nennt man das, extrakorporale Membranoxygenierung. Also wenn die Lunge total hin ist, dann braucht man dieses Gerät einfach, welches die Oxygenierung übernimmt, was die Lunge nun einfach nicht mehr kann. Und das ist halt super sensibel, dieses Verfahren. Und ich hatte diesen Patienten gedreht. Und dann ist es halt passiert, dass sich dieses Gerät angesaugt hatte. Es ist ja über Schläuche mit dem Patienten verbunden. Und es saugte und saugte und saugte. Und man konnte einfach nur noch dabei zusehen, wie dieser Patient blau wird, wie die Sauerstoffsättigung wirklich binnen Sekunden so abgerauscht ist, dass er dann, also hypoxisch bedingt, aufgrund einer Sauerstoffschuld einen Herzstillstand hatte. Und dann mussten wir halt anfangen zu reanimieren und der Patient hatte aufgrund seiner Blutvergiftung im Rahmen von Infektionen und auch Corona natürlich auch eine schlechte Blutgerinnung. Und während ich auf diesem Patienten herumdrückte, also eine Herzdruckmassage ausübte, schaute ich halt in das Gesicht dieses Patienten, der auch einen inkompletten Lidschluss hatte. Also die Augen standen offen, er sah furchtbar aus und hatte bei jedem Druck, den ich ausübte, einfach mit also es schoss das Blut aus seinem Mund. Und ich habe, glaube ich, irgendwann nur noch völlig monoton gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich habe mich einfach so beschissen gefühlt. Und meine eine Kollegin von den Ärztinnen, die waren auch beide gleich da, hatte dann irgendwie in diesem ganzen Rumgehampel noch versucht, mir eine Schutzbrille aufzusuchen. Und ich hatte dann irgendwann nur noch gerufen, ach, scheiß drauf, ist doch eh alles für den Arsch. Und naja, und schlussendlich hatte der Patient wieder einen Kreislauf. Wir mussten da auch zu mehreren Personen natürlich aktiv sein, ja. Und ich musste dann einfach das Heulen anfangen. Es war mir einfach zu viel. So dieser Blick in dieses Gesicht dieses Patienten, der einfach so desolat aussah, der vollgestellt mit Maschinen war, der einfach nur noch tot aussah und auch zwischenzeitlich tot war. Ich hatte halt auch das Glück, als wir dann diese Herz-Kreislauf-Situation wiederhergestellt hatten, also eine funktionierende, dass ganz viele Kollegen da ja, einen guten Fühler für mich hatten und gesagt haben, hey Mensch, geh doch mal raus, geh mal eine rauchen, wir machen das hier schon, geh raus. Und auch die beiden sehr lieben ärztlichen Kolleginnen, die im Dienst waren, auch gemeint haben, hey, es ist alles cool, wir haben es hingekriegt, geh raus, nimm dir kurz Luft, es ist alles in Ordnung, du hast alles richtig gemacht, weil ich kurzzeitig auch einfach so gezweifelt habe, dass ich diesen Patienten gedreht habe und er meinetwegen ja, drucklos war. Ja? Und das waren so viele Gefühle, die ich auf einmal hatte und ich musste raus, ich konnte das nicht mehr, ich wollte einfach nur gehen. Und meine Kollegen haben mich da super aufgefangen und auch mein anschließendes Gespräch mit meinen beiden ärztlichen Kolleginnen, die im Dienst waren, war sehr aufbauend. Und ja, diese Situationen schweißen natürlich auch, ne, zusammen. Also das muss man schon sagen.
Das glaube ich. Ist ja auch gut, dass ihr da so als Team so zusammenhaltet. Ich muss sagen, ich kriege schweißnasse Hände, wenn du mir das erzählst. Dann kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, die hatte ich auch, allerdings durchs Drücken, ja.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, zu einer Arbeit zu gehen, wo ich dann sozusagen damit als Alltagssituation rechnen muss, dass jemand sozusagen da in so eine Situation kommt. Gehst du nicht manchmal nach Hause und sitzt dann irgendwie auf dem Balkon oder am Fenster und denkst dir, ich bin verdammte 28, ich nehme jetzt meinen Fotoapparat und meinen Malblock und gehe nach Bali und ihr könnt eure Krisen und den Tod erstmal alleine verarbeiten?
Also sagen wir so, vielleicht ist es für mich nicht unbedingt Bali, aber ich habe tatsächlich, ja doch, ich habe manchmal einfach schlicht und ergreifend drüber nachgedacht, das hinzuwerfen, weil das ist eine immense Belastung. Man ist mit... Also ich würde sagen, so diesem Thema Tod und Sterben und Leid, das muss man auf eine Weise auch wollen, also damit umgehen wollen. Das muss man auch wissen, worauf man sich da einlässt. Es ist sicherlich keine Schande, irgendwann zu sagen, ich kann das nicht mehr. Aber ich muss halt sagen, ich wollte das, ich habe mich dafür entschieden und ich mache meinen Job auch gern und ich weiß auch im Grunde, wofür ich das mache. Aber klar, irgendwann ist es einfach zu viel. Man hat diese Gedanken. Ich habe immer dieses imaginäre Kündigungsschreiben quasi dort. Und das macht mir Luft dann. Ne? Und ich,
nur noch unterschreiben, dann, der Text steht schon.
Richtig, richtig. Ich muss es nur noch abschicken. Ich muss es nur noch abschicken, dann ist alles vorbei. Aber
du bleibst dabei. Du machst deinen Job gerade gerne weiter, offensichtlich.
Ja, ich mache das, möchte ich auch. Und weil ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Beruf ist oder weiß, dass es ein wichtiger Beruf ist, und dass sie eben so wenig Leute machen wollen. Und das macht es natürlich auch schwierig. Ne?
Danke, Jeanette, dass du das mit uns geteilt hast. Jeanette ist heute mein Plus Eins hier. Sie arbeitet als Pflegekraft auf einer Intensivstation in einem Berliner Krankenhaus. Jeanette, wir haben gemeinsame Bekannte und von deinen Krankenhauserlebnissen, die du mir so im Vorfeld dieser Plus Eins erzählt hast, gingen mir viele ganz schön nahe. Und dann gab es eine Situation, da habe ich dich gefragt, so, kannst du dir mal eine schöne Geschichte überlegen, die du mir erzählst? Und dann hast du ein bisschen überlegt und dann hast du mir gesagt, du möchtest mir dann die Geschichte von dem Tod einer jungen Patientin erzählen, die auch tragisch ist, aber die ist auch schön, sagtest du. Und da musste ich schon wieder ganz schön schlucken. Aber vielleicht magst du sie hier auch nochmal erzählen.
Genau. Also es geht um eine 20-jährige Patientin, die ich auf eine ganz merkwürdige Art und Weise eigentlich kennengelernt hatte. Sie war kurzfristig nur bei uns auf Station, um für ihre Chemotherapien. Also sie hatte, ja, ich glaube, die erste Diagnose einer akuten Leukämie mit 17 Jahren bekommen. Und hatte schon einige chemotherapeutische Zyklen hinter sich gebracht und war natürlich aber auch durch die Krankheit schon arg gezeichnet, muss man sagen. Und ich hatte sie bei uns in einem speziellen Raum angetroffen, wo Patienten hingebracht werden, um mit bestimmten Dingen ausgestattet zu werden, also so zentrale Venenkatheter nennt man das, damit sie halt diese hochdosierten Chemotherapien bekommen können und dann gehen die eigentlich danach wieder auf Station. Und sie war mir da schon aufgefallen, weil sie, ja, also wie kann man sie sich vorstellen, ne? Schon doch deutlich ausgemergelt und schon gelb, weil die Leber ein bisschen angegriffen wurde und sehr krank aussehend, aber ein sehr freches Gesicht und auch ein sehr freches, selbstbestimmtes Auftreten. Und ich kann mich erinnern, wie ich in diesen Raum gegangen bin und sie mit unserem Monitor verbinden wollte zur Überwachung und sie wollte halt unbedingt auf die Toilette gehen. Und dann meinte ich, ja, das tut mir leid, das können Sie jetzt, glaube ich, nicht, weil wer sind Sie eigentlich, dass Sie mir sagen können, ob ich das kann oder nicht? Das werde ich ja wohl am besten wissen, schon total schnippisch. Und die Mutter war halt dabei. Die hat sich schon total geschämt und hatte sich entschuldigt. Und, oh Gott, Schwester, das tut mir so leid. Und das ging in einer Tour, dass dieses Mädchen mich total beschossen hatte. Und da habe ich irgendwann gesagt, hör mir mal zu, also den Ton passt mir nicht, ja. Und da dachte ich kurz schon so, Mann, bin ich jetzt unprofessionell geworden? Aber nee, wir haben uns da irgendwie getroffen. Und dann war sie wieder auf der normalen Station zur normalen Pflege und Therapie, die sie so bekommt im Rahmen ihrer Blutkrebs-Geschichte. Und ja, dann ist sie halt, hat sich verschlechtert und ist dann doch zu uns gekommen mit einer Blutvergiftung. Und es war, wir hatten gleich einen Draht, einen sehr, sehr guten. Und durch ihre Mutter, mit der ich auch eine sehr gute Verbindung hatte und mich auch einfach von Anfang an sehr gut verstanden hatte und ich auch permanent eigentlich in diesem Zimmer war, um dieses Mädchen zu pflegen, wurde es doch schon, ja, manch einer würde sagen, vielleicht zu persönlich, aber mir ist es sehr nah gegangen. Ja, ich habe viel über sie erfahren. Sie hatte eine psychiatrische Vorgeschichte auch und war wirklich ein sehr gezeichnetes Mädchen, aber in ihrem Alter einfach doch schon so reif und so weise. Die hat mir teils Sachen an den Kopf geknallt, wo ich mir dachte, da bin ich heute mit 28 noch nicht drauf gekommen. Und klar, ne, die war halt total die Expertin mit ihrem ganzen Zustand und die war auch so, sie hat einfach gesagt, zu allen, auch zu Konsilärzten und wirklich allen, die ihr irgendwas erzählen wollten, sie hat immer wieder gesagt, wissen Sie, ich weiß Bescheid, Sie müssen mir nichts vorlügen, Sie müssen mir nichts erzählen, ich weiß, dass ich sterben werde. Und das hat mich auf eine Weise so geknickt, aber ich war auch so, ja, das hat mich unglaublich berührt zu sehen, wie stark so ein Mensch im Rahmen dieses Leides, was er erfahren muss, werden kann. Und dachte mir manchmal für mich einfach, okay, wir meckern immer, uns geht es immer schlecht, aber es gibt Leuten, denen geht es wirklich schlecht und die haben den Umgang damit. Und schlussendlich, wie es dann einfach dazu kam, sie hat sich immer weiter verschlechtert und ich habe viele Tage viel Schweiß und Arbeitsintensität in dieses Zimmer investiert. Mir lag viel daran, mir lag auch viel an der Mutter, weil ich eben diese Verbindung von meiner Mutter und mir halt kenne, so dieses meine Mutter und ich gegen den Rest der Welt, ne? Und Das hat mich schon berührt. Und schlussendlich muss ich sagen, dass der Tod dieser Patientin war, also die ganze palliative Situation um sie herum war einfach auch im Einvernehmen mit dem ganzen Team total schön gestaltet. Also wir haben gesagt, wir betreuen sie als zweiten Patienten, also nicht als dritten, sondern als zweiten, sodass wir sie und ihre Mutter würdevoll begleiten können in dieser Zeit, dass auch Raum ist für Gespräche mit der Mutter, die natürlich ganz, ganz viel noch reflektiert hat aus ihrer Jugendzeit und was es so für Probleme gab und für schöne Erlebnisse. Und dieses Mädchen wurde in den letzten Zügen ihres Lebens noch so lebendig für mich. Und ja, sie ist halt ganz, ganz ruhig und ohne Stress und mit ganz, ganz viel Zeit abseits von, wir brauchen ein Bett, wir haben einen akuten Notfall. Man hat ihr einfach die Zeit gegeben, die sie brauchte und auch der Mutter und dem Vater, der dann aus einem anderen Bundesland noch anreiste, um sich zu verabschieden. Und ja, die Mutter war unglaublich dankbar und meinte, ich bin so glücklich, dass meine Tochter bei euch sein durfte und dass sie auch durch euch begleitet gehen durfte. Und das war schön. Also klar, ein Mensch geht, ja, die Seele, also aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive verschwindet. Ich öffne das Fenster, ich lasse diesen Geist quasi frei, ja. Und dann liegt da dieser leblose Körper, der aber, ja, ich habe quasi alles Unmenschliche, Unnatürliche an dieser Patientin entfernt und habe sie einfach nochmal schön hergerichtet, ja, ihre langen Haare gepflegt und zu einem Zopf zusammengebunden, weil ich wusste, dass sie das so gerne trägt und habe sie mit ihrer Lieblingsbodylotion eingecremt und einfach nochmal von diesen Resten des Versterbens auch befreit. Und ja, das war mir wichtig und war halt auch für die Angehörige nochmal schön, sie so zu sehen.
Danke, Jeanette. Wir geben uns ja hier Woche für Woche die Mühe, gute Antworten auf nicht unknifflige Fragen zu geben. Und da stellt uns das Leben ja so einige.
Plus eins. Die Antwort.
Und die Frage, die uns heute beschäftigt, die verbirgt ihre Kniffligkeit vielleicht so ein bisschen auf den ersten Blick. Sie hat etwas mit Partnerschaft, Loyalität, Sexualität zu tun. Jeanette, sie kommt ein bisschen von dir, muss man sagen. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Krankenhauskosmos. Was ist die Frage, die du mitgebracht hast?
Ja, also meine Frage ist tatsächlich, ob es okay ist, ein Verhältnis mit einer verheirateten Person anzufangen. Und diese Frage habe ich, weil ich ja richtig sowas doch auch hin und wieder im Krankenhaus erfahre und eine Situation hatte, in der ich mitbekam, wie eine ehemalige Kollegin ja so ganz wild sich an auch verheiratete Männer ranschmiss. Und dann fragte ich sie irgendwann, sag mal, du weißt schon, dass der verheiratet ist, oder? Ja, und ist mir doch scheißegal, was interessiert mich die Frau? Und es war die Situation und ich dachte mir, wow, okay, ist
Schon
das okay?
eher etwas eine rustikale Haltung von der Kollegin. Also ich fasse nochmal zusammen, darf man sich an Menschen ranschmeißen, von denen ich weiß, dass sie eine Beziehung oder eine Familie haben? Wir geben die Frage gerne weiter an Friedemann Karik, Autor unter anderem des Buches Wie wir lieben. Ich sage hallo Friedemann.
Hallo.
Ich denke mal, viele von uns, die jetzt zuhören, denken jetzt entrüstet, natürlich darf man sich nicht an Menschen ranschmeißen, die eine Beziehung oder Familien haben. Aber sobald man, glaube ich, selbst in diese Situation kommt, sieht man das gerne komplexer. Oder was meinst du, Friedemann?
Ich glaube, in dem Wort ranschmeißen steckt schon ein großer Teil der Antwort. Also wenn man sich selber sozusagen vergisst und jegliche Moral wegwirft, um sich ranschmeißen zu können, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das muss nicht sein. Andererseits finde ich, normalerweise hat man es ja mit erwachsenen, halbwegs vernünftigen, mündigen Menschen zu tun. Man muss schon auch dem oder derjenigen, wo man vielleicht gerne landen würde, zutrauen, dass er oder sie selber einschätzen kann, was noch okay ist. Man weiß natürlich auch nicht, welche Absprachen da in der Beziehung gelten. Ja, sind die wirklich exklusiv zusammen? Gibt es da so Freifahrtscheine oder gibt es sonst irgendeine Regelung? Also man darf sich nicht unbedingt den Kopf und das Herz der anderen Leute mitmachen. Und ich finde, so einen ganz sanften Köder auszuwerfen, ja, mal so die Angel, mal so auf den See wie beim Fliegenfischen, also nicht mit Dynamit, mit der Handgranate, sondern mal so fallen lassen. Dann gucken, was passiert und was die nächsten Schritte sein könnten. Ich finde, das wäre ja auch furchtbar, wenn man das überhaupt nicht mehr dürfte, oder?
Aber also gut, da gehe ich auf jeden Fall mit dir, nur so Köder, den sanften Köder auszulegen, klingt eigentlich auch nach einer schöneren Formulierung für am Ende auch verführen, oder? Oder ja, nur verführen. Andeuten, naja, da gäbe es Möglichkeiten, dass wir uns auch privat sehen.
Das Zweite gefällt mir schon besser. Das Wort verführen ist ja auch schon wieder, wenn man es ernst nimmt, dass man jemand vom rechten Weg abbringt. Ja, und er kann gar nichts dagegen tun. Das ist Quatsch. Das ist so, wie wenn man sagt, ja, das ist mir passiert, dieser Seitensprung. Also Sex ist dann doch, glaube ich, technisch, manuell zu kompliziert, als dass man so, ups, da so reinstolpert. Das glaube ich nicht. Andererseits muss ich auch sagen, ich finde es interessant, Janet, ich finde es sowieso wahnsinnig interessant, was du erzählt hast. Ich hing an deinen Lippen über deinen Alltag auf der Intensivstation. Ich finde es aber auch interessant, dass du das aus dem Arbeitsumfeld Krankenhaus berichtest. Weil es gibt sehr, sehr gut belegte Forschung aus der Emotionspsychologie, dass wir uns leichter verlieben, wenn wir uns in einem, ja, sagen wir mal, aufregenden Umfeld kennenlernen. Da gibt es das berühmte Brückenexperiment aus den 70er Jahren schon, wo man einfach auf einer Hängebrücke in Vancouver in Kanada hübsche Probanden und Probandinnen postiert hat. Und dann liefen Passanten in die hinein und es wurde hinterher gemessen, wie interessiert die an einer Kontaktaufnahme waren. Und man konnte immer wieder in Tests auch wiederholen, je aufregender diese Hängebrücke war, also wirklich Dutzende Meter über dem Boden und schwankend und viel Adrenalin dabei, desto viel, viel höher war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann auch sexuell oder romantisch interessiert war, weil einfach das Adrenalin sehr, sehr eng mit unseren Liebeshormonen, Dopamin und Noradrenalin verwandt ist. Und wir Menschen sind so gepolt, wir interpretieren dann diesen Ausstoß manchmal eben vielleicht auch nicht so ganz richtig. Insofern würde ich auch sagen, wenn man in so einem Arbeitsumfeld arbeitet wie du, dann würde ich es jetzt bei einmaligen Verstößen auch gewissermaßen nachsehen, wenn man da so eine Aufregung ein bisschen anders ausgedeutet hat, als sie vielleicht gemeint war vom Körper.
Aber Jeanette, würdest du denn sagen, dieses Krankenhausumfeld, da geht es dann vielleicht auch ein bisschen um Stresskompensation?
Ja, also ich muss sagen, basierend auf der Geschichte, die ich da angestoßen hatte, hatte ich auch eher die Vermutung, dass das so ein Mix und Match aus Geltungsbedürfnis und Stresskompensation war tatsächlich. Weil natürlich, ich kann jetzt auch angelehnt an das, was du erzählt hattest, Friedemann, ich kann natürlich nachempfinden, dass man in so besonders stressigen Situationen sich natürlich auch immens verbunden fühlt. Ich meine, das ist ja was auch ich erlebe, ja, aber jetzt ohne einen romantischen oder erotischen Hintergrund, sondern einfach, dass ich merke, boah, mit dem komme ich gerade einfach besonders gut klar, deshalb, weil uns diese Situation, die wir hatten, die super brenzlig war, noch total verbunden haben und man hat auch anders miteinander kommuniziert, man hat sich irgendwie nah gefühlt, ne? Das kenne ich schon, aber wahrscheinlich auch Stresskompensation. Sex soll ja ein gutes Ventil sein.
Also ich muss sagen, ich bin auch gewissermaßen neidisch, weil als Autor alleine zu Hause kommt man sehr, sehr selten in die Verlegenheit, sich irgendwie an Arbeitskollegen ranzuschmeißen. Andererseits glaube ich, man muss, weil ich das so liberal ausgelegt habe, ich finde, es gibt eine rote Linie. Ich finde, wenn ich weiß, dass jetzt in meinem Fall vielleicht die Frau, die ich interessant finde, nicht nur verheiratet ist oder in einer Beziehung, sondern dass die Kinder hat mit ihrem Partner. Und ich weiß, dass in letzter Konsequenz mein Dazwischenfunken unter Umständen das Wohl dieser Kinder gefährden könnte. Und wenn es nur einen richtigen Ehekrach gibt, weil der Seitensprung rauskommt, ich finde, da muss man 100% die Finger davon lassen. Da sind Prinzipien schon genau richtig.
Das wollte ich eigentlich auch noch fragen, ob es da eine Art Flirt- und Annäherungsschutz gibt. Weil ja auch die Partnerschaften da mitunter unter einer gewissen Grundbelastung durch Kindersocken und Hausarbeitsprobleme stehen. Das ist nicht mehr so ganz Fair Play auch.
Tatsächlich ist das eine der großen Ungerechtigkeiten auch zwischen den binären Geschlechtern, dass einfach Männer qua Biologie, sagen wir mal, früher, schneller wieder die Augen aufmachen auf dem Markt sind, ja auch in unserer Gesellschaft leider immer noch viel, viel früher wieder zurück in den Job gehen, viel, viel wahrscheinlicher wieder in diesem Arbeitsumfeld sind, während mit höherer Wahrscheinlichkeit Frauen dann zu Hause sitzen und hoffen müssen, dass er sozusagen auf Arbeit keinen Quatsch macht. Da kann man nur immer wieder an uns Männer appellieren, das nicht auszunutzen, ganz klar.
Das würde ich dann gerne am Ende mal so stehen lassen und sagen, Köder auslegen bis zu einem gewissen Maße erlaubt. Bei Familien mit Kindern bitte Achtung, beziehungsweise da gelten besondere Regeln. Und zusammenwachsen im Stress bedeutet nicht unbedingt, dass man danach in die Kiste muss. Das kam von Giannetto vielleicht noch als Hinweis. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank, der Autor und Journalist Friedemann Karik war das hier.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Wir stellen hier gerne auch Ihre Fragen bei Plus Eins. Schreiben Sie uns einfach, wenn Sie eine haben, plus1@deutschlandradio.de. Hey,
also ich heiße Friedrich und ich bin 8 Jahre alt. Ich wohne mit meinen Brüdern im Wald und ich hatte vor kurzem Glück gehabt. Da war ich im Wald und habe mit meinen Brüdern gespielt. Und dann haben wir uns gestritten. Und deswegen bin ich auf einen Baum geklettert. Und mich einfach von dem Streit ausruhen wollte. Und dann bin ich auf einen lockeren Ast getreten. Und der ist dann abgefallen. Und ich bin runtergefallen und bin ganz knapp an einem Stein vorbeigefallen. Zum Glück bin ich dann noch auf weiches Moos gelandet.
Liebe Giannetto, vielen Dank für deinen Besuch. Und deine Offenheit hier, das war mitunter, fand ich, und ich glaube, das geht auch vielen Leuten, die zugehört haben, so ganz schön intensiv. Ist es nicht manchmal so, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, nachdem du vielleicht wieder die eine oder andere elementare Herausforderung, körperliche oder seelische Krisen miterlebt hast, kannst du, wenn du dann sozusagen in diesem Normalo-Kosmos des Alltags angekommen bist, die Alltagssorgen um dich rum von den Leuten überhaupt ernst nehmen? Mann, was für ein Wetter, oh je, Hertha BSC hat schon wieder verloren, das fällt doch ab.
Ja, also um es jetzt vielleicht kurz zu machen, schlussendlich hat ja jeder eine andere Wahrnehmung bezüglich seiner Probleme und ich mache mich jetzt nicht frei davon zu sagen, ganz ehrlich, du hast keine Ahnung, was hier gerade eigentlich wirklich abgeht. Aber da würde ich vermutlich auch, wenn ich sowas aussprechen würde, das Gefühl haben, ich würde jetzt laut jammern. Deswegen denke ich mir meinen Teil und denke mir, ja, ihr habt eure Sorgen, die sind für euch jetzt gerade existenziell, die haben ihre Daseinsberechtigung und who am I to judge? Ja, jeder hat Sorgen, jeder darf sie haben. Ich urteile da eigentlich gar nicht so sehr drüber. Ich habe halt mein Leben mit meinen Sorgen und damit muss ich jetzt umgehen. Da kann keiner was für.
Und wenn du Menschen siehst und hörst, die keine Maske tragen, die Corona vielleicht sogar in Frage stellen, ob es das überhaupt gibt, das können ja eigentlich die Nächsten sein, denen du dann die Hand hältst da irgendwie an deren Bett. Kann man ja auch denken, wir halten hier seit Monaten unseren Kopf für euch hin und dabei stinksauer werden. Wie geht's dir damit?
Ja, tatsächlich sage ich dann schon irgendwie innerlich ja so selbst schuld. Corona is real, ja. Aber Patient ist Patient und es ist ganz egal, wie er sich dorthin befördert hat oder hingekommen ist. Das muss dann an der Stelle für mich egal sein, einfach aus Sicht meines professionellen Handelns, ne? Aber klar, in mir denke ich dann schon auch manchmal, pff, ja, also du wolltest es jetzt so, oder? Also jetzt weißt du, dass es echt ist. Mhm. Selbst schuld. Ne? Mhm. Also gerade beim, ich betone, Maskenverweigerer, ja, die politisch aktiv sind, hetzen, diese Leute, ja, da sage ich selbst schuld. Aber natürlich mache ich meine Arbeit nicht anders, ganz klar.
Wenn du sie dann auf Station hast. Wir sprachen ja von deinen Stammtischen. Hast du jetzt irgendwie schon die ganze Zeit, seit von Lockerungen die Rede ist, den Notizblock in der Hand und überlegst dir, wann der nächste stattfinden kann oder ist das alles noch in weiter Ferne?
Ach, natürlich einfach, um dieses Gefühl von Normalität zu haben, habe ich sogar schon einen neuen Flyer entworfen.
Aha.
Ich mache ja monatlich Flyer auch dafür, weil mir es einfach Spaß macht und die Leute freuen sich. Und Freude und Normalität, das sind Dinge, die muss man sich bewahren und Ich habe jetzt schon mal in Vorfreude angefangen, das zu planen, aber natürlich wird das noch ein bisschen dauern, leider.
Herrlich. Also die Kündigung steht schon und der Flyer ist auch schon fertig.
Richtig.
Und es kann einfach weitergehen. Jeanette, es war ganz, ganz wundervoll, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich bei euch.
Alles
Ciao.
Gute für dich.
Danke dir auch.
Bevor ich mich hier verabschiede, noch eine kurze aktuelle Empfehlung von mir. Das wäre der zweite Plus-1-Podcast in dieser Woche, auch mit einem tollen Gast.
Es gibt keine adäquate Krankenversorgung, es gibt keine Blutkonserven, es gibt nicht mal genügend Nähgarn, wenn sie Wunden haben, es gibt gar nichts. Und deshalb haben die Liberianer auch Ebola schon längst hinter sich gelassen, weil sie ständig ihr Augenmerk auf die Gegenwart richten müssen, weil die Gegenwart sie ständig vor all diese Herausforderungen stellt.
Der Filmemacher und Grimme-Preisträger Karl Diersdorfer hat sich 2014 zur Hochzeit des Ebola-Ausbruchs nach Westafrika, nach Liberia begeben und dort eine ziemlich bemerkenswerte Dokumentation gedreht. Dabei hat er Menschen in extremen Situationen ihres Lebens begleitet, zum Beispiel Stanley Juar, der das Ebola-Virus mit in sein Heimatdorf gebracht hat, mit der Folge, dass dann Freunde, Nachbarn und auch seine Familie am Ebola-Fieber starben. Eine Geschichte, die wir heute in Corona-Zeiten vielleicht nochmal anders anschauen. Hören Sie doch gerne mal rein in diesen zweiten Plus-1-Podcast. Mein Name ist Utz Dreger. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut und ciao.